Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Das sage ich nicht nur so. Und ich freue mich sehr, dass Dirk C. Fleck den Weg zu mir gefunden hat. Hallo, Dirk.
Ich grüße dich, Tom. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Wir wissen gar nicht so wahnsinnig viel voneinander. Und deswegen haben wir entschieden, und das finde ich sehr charmant, dass wir sozusagen ein Blind Date machen heute. Ja. Das heißt, wir lassen einfach mal das Gespräch auf uns zukommen und gucken mal, wohin es uns treibt. Wir haben keinerlei Agenda, wir haben kein Drehbuch, wir haben kein Thema, wir haben überhaupt nichts. Wir haben nur uns
nicht
zwei.
Geld.
Ja, ich frage dich jetzt an der Stelle erstmal. Ich weiß ja nicht, wer von unseren Zuschauern dich kennt oder mich kennt oder beide oder gar keinen kennt. Wie geht's dir, beziehungsweise wer bist du eigentlich? Das waren jetzt zwei Fragen. Das war blöd. Erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Okay, das ist ja eine Frage, die man in den Zeiten durchaus stellen kann.
Meinst du es gesundheitlich oder mental?
Wie auch immer. Also.
Nein, mir geht's wirklich gut. Und wer ich bin, kann ich jetzt gar nicht so genau beschreiben, weil ich bin eigentlich Journalist gewesen über Jahrzehnte, bin dann ausgestiegen und seitdem als Romanautor tätig und als Autor in den sozialen Medien. Da bin ich ziemlich bekannt geworden. Aber ich wollte gerade mal erklären, das sind wir unseren Zuschauern schuldig, wie wir beide eigentlich aufeinander gekommen sind, wie wir aufeinander aufmerksam geworden sind. Ich bin aufmerksam geworden auf dich über Facebook, dass du auf eine ähnliche Weise zu benutzen scheinst wie ich. Ich mache mir nichts vor. Ich glaube nicht, dass die Beiträge in den sozialen Medien irgendetwas an dieser Welt besser machen. Aber man kann sie als also diese Plattform auch als Spielwiese benutzen. Und das mache ich gerne. Also meine eigene persönliche Facebook-Seite betreibe ich eigentlich in der Absicht, so ein kunstvolles Tagebuch zu schreiben. Ja, das ist also jetzt überhaupt nicht politisch orientiert oder sonst was. Die Gesinnung ist natürlich erkennbar und kommt überall durch. Und bei dir ist mir aufgefallen, in letzter Zeit besonders, dass du also hier sprachlich schon die feine Klinge schwingst in deiner Empörung den Zuständen gegenüber, aber auch mit der fetten Lanze unterwegs bist, was du dir da gestattest an Aussagen, meiner Ansicht nach völlig zu Recht, fällt auf, also fiel zumindest mir sehr auf. Und deshalb hatte ich einfach Interesse daran, dich kennenzulernen, habe mal angetestet, wie du auf ein paar Sachen von mir reagierst, habe dir ein paar Artikel von mir geschickt. Die Resonanz war positiv und dann kam mir auch zwischen uns beiden ganz schnell die Idee auf, es war deine Idee, ob wir uns nicht mehr zusammensetzen sollten. Das ist ein paar Tage her und das haben wir jetzt gemacht. Wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden?
Ja, tatsächlich auch über Facebook. Ich treibe mich da ja wirklich relativ viel rum. Also mit unserem Blog Neulandrebellen sind wir auch auf Twitter unterwegs und neuerdings auf VK und haben auch eine Telegram-Gruppe. Da haben wir uns aber so ein bisschen aufgeteilt, wer was macht, weil das ja auch doch relativ viel Aufwand ist, so diese sozialen Medien alle gleichzeitig zu bespielen und eben uns mit unserem Blog natürlich auch bekannter zu machen. Und wir haben uns irgendwann mal befreundet, wahrscheinlich schon, also auf Facebook befreundet. Wahrscheinlich ist das schon ziemlich lange her. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das vor kurzem erst gewesen wäre. Also wir sind wahrscheinlich schon die letzten paar Jahre sozusagen zumindest auf Facebook nebeneinander hergelaufen. Und ich habe dann teilweise, ich habe Beiträge von dir, die du auf Apolut dann gebracht hast, gesehen, insbesondere jetzt innerhalb in der letzten Zeit einen Text über den Tod. Vielleicht sprechen wir nachher auch nochmal darüber, über den Tod. Ja. Und zwar nicht als tragisch, trauriges, grausames Thema, über das man ja eigentlich gar nicht sprechen will oder darf, weil ja das Sterben seit Corona sowieso verboten ist, sondern vielleicht aus einer anderen Perspektive. Aber ich schweife schon wieder ab. Das ist eine meiner Eigenarten. Ich schweife immer ab. Und ja, so bin ich über dich gestolpert sozusagen. Und ich glaube, es war sogar dieser Artikel über den Tod, den du mir geschickt hattest. Und nachdem ich den gelesen habe, habe ich dann spontan gedacht, boah, das wäre irgendwie geil, wenn ich mit dem mal sprechen würde. Ja, und dann habe ich dich ja direkt gefragt. Ja.
Ja, das ist schön. Was mir auffällt ist, ich werde ja nun nächstes Jahr 80 Jahre alt, auch wenn viele Leute das nicht glauben wollen. Und man kann schon mit Fug und Recht sagen, dass du eine Generation jünger bist als ich.
Ja.
Also von der von den Jahren her, also nicht vom Kopf. Das bedeutet aber, und das ist das Interessante, wenn ich dich so verfolge, und das tue ich eigentlich nur über Facebook, weil wir uns noch nicht so gut kennen, dass ich durch diese Empörungslandschaften, die du gerade durchschreitest, auch gelaufen bin. Hm. Unter anderen Umständen, weil die politischen Verhältnisse sich ja ständig ändern, aber mit der gleichen Intention. Das, was wir beklagen dort draußen, ist lebensgefährlich geworden. War es aber immer. Die Dummheit war immer kurz davor, sagen wir mal, zu entflammen und alle möglichen Dinge herbeizuführen, von denen die Vernunft eigentlich, oder von denen die Vernunft eigentlich sagen sollte, wie kann das überhaupt in die Köpfe von Politikern gelangen? Aber du weißt, dass die Ursachen einfach zu definieren sind. Es ist die wirtschaftliche Gier, ja? Nichts anderes. Greed, sagen die Buddhisten. Und die Frage ist jetzt, die ich an dich habe, solange du dich so ausschließlich im geopolitischen Ränkespiel positionierst und äußerst, ist die Frage, wie lange hält die Psyche das aus? Tom, wir wissen beide, dass ich sag mal, dass die Dummheit der Mächtigen immer nach dem gleichen Muster abläuft. Dass sie immer die gleichen Katastrophen herbeiführt. Und dass wir sie mit all unserer Empörung kaum stoppen können. Das ist ein Selbstläufer. Ich weiß nicht, was die Evolution sich dabei gedacht hat, aber so ist es. Und die Frage ist, wenn einem die Kraft ausgeht, wenn es wirklich an die Psyche geht, dieses haufenweise produzierte Leid, ja, was wir zu vergegenwärtigen haben, wie schützt man sich, um nicht, sagen wir mal, in diesem Schmerz zu ertrinken? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe, und dann bin ich darauf gekommen, dass das Leben, so wie es gemeint war und so wie es sich anfühlt, eigentlich mit diesem ganzen politischen Mist nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Wenn wir uns darauf besinnen, was für ein Geschenk es ist, zu existieren, wenn wir jeden Atemzug als Geschenk, als Kuss des Lebens zu akzeptieren wissen, dann gelangen wir wieder zurück, das ist ein langer Weg nach all der Entfremdung, in eine erstaunenswerte Welt. Und die gilt es wieder zu entdecken. Und die gilt es zu respektieren, demütig zur Kenntnis zu nehmen und so zu verinnerlichen, dass wir in Frieden sterben können. Aber über den Tod reden wir später nochmal. Jetzt höre ich mal auf.
Ja, bevor ich deine konkrete Frage beantworte, klar, mir ist auch klar, dass jetzt wir über die sozialen Medien die Welt nicht verbessern können oder so. Das bilde ich mir auch nicht ein. Damit komme ich aber schon fast zur Antwort auf deine Frage, wie ich das psychisch durchhalte. Und das wird mir tatsächlich, also die Frage wird mir tatsächlich öfter mal gestellt. Und das ist für mich eigentlich offen gestanden gar keine Frage. Ich bin schon relativ früh in meinem Leben politisiert worden, habe mich politisiert, bin politisiert worden und war eigentlich, solange ich einigermaßen gerade ausdenken kann, ein ziemlich politischer Mensch. Und das hat sich halt bis heute nicht geändert. Und wo andere Leute vielleicht großen Spaß dran haben, einen Krimi zu lesen oder sich einen Actionfilm anzugucken oder so, lese ich gerne ein Buch über Geopolitik oder über Wirtschaft oder Medien oder was auch immer, politische Richtungen, Ideologien. Das ist also für mich jetzt nichts, wo ich die Entscheidung treffen müsste, mache ich jetzt irgendwie meine politische Arbeit und die Psyche leidet darunter oder schone ich meine Psyche, indem ich meine politische Arbeit sein lasse, sondern zu meiner, und das klingt jetzt wahrscheinlich wirklich fast ein bisschen schizophren oder fast schon pathologisch, zu meiner psychischen Gesundheit gehört gewissermaßen meine politische Äußerung, meine politischen Standpunkte und eben auch das, was ich ja teilweise auch durchaus provokativ äußere. Und ich bewege mich da ja auch häufig dann im Bereich der Minderheit irgendwie, ob es jetzt die Corona-Politik war, weißt du selbst, ich habe jetzt nicht genau verfolgt, wie du dich in der ganzen Corona-Krise aufgestellt hast, aber ich war da ja eher skeptisch und die skeptischen Menschen oder kritischen Menschen gehörten ja zur Minderheit. Jetzt bei dem Ukraine-Krieg bin ich auch nicht bereit, dem Mainstream zu folgen, sondern positioniere mich da anders und das provoziert natürlich. Und das,
ja, aber Tom, darf ich dich mal an der Stelle unterbrechen, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Inhaltlich bin ich auf beiden angesprochenen Gebieten 100% bei dir. Ich argumentiere auch so und ich engagiere mich auch so wie du. Darüber müssen wir gar nicht reden.
Ja. Ich fand die Frage trotzdem interessant. Ja. Von wegen psychische Belastung oder eben nicht. Ne?
Ja, aber die Frage ist eben, wenn man sich so wohlfühlt offensichtlich wie du in seinem politischen Engagement, wenn man das quasi auch als Verpflichtung sich selbst gegenüber betrachtet, dann muss man doch wissen, dass wir in diesen Zeiten immer noch, sagen wir mal, in Friedenszeiten leben, weil unser Engagement nie richtig auf die Probe gestellt wurde. Wir sind nie für unsere Überzeugung verhaftet worden. Wir haben nie für unsere Überzeugung befürchten müssen, dass man uns an die Wand stellt und. Das haben aber die Leute, die wir beide verehren in dieser Widerstandsgeschichte, alle schon erlebt. Mhm. Ja. Insofern sind wir fein raus. Ich will jetzt nicht sagen, dass man davor Angst haben soll und deshalb seine Stimme nicht mehr erheben sollte, gar nicht. Wem danach zumute ist, der tut das ja nicht für sich, sondern der tut das für eine humanitäre Idee und das ist völlig in Ordnung. Ich bin irgendwann, ich war zum Beispiel einer der ersten 1000 Kriegsdienstverweigerer in Deutschland. Damals mussten wir noch eine sogenannte Gewissensprüfung ablegen. Da saß man also als 18-Jähriger vor einem Pult, hinter dem sechs Altnazis wissen wollten, warum man keinen Russen erschießt, wenn er die eigene Frau vergewaltigt.
Die Frage wurde mir auch gestellt, ja.
Ja, und ich habe mich da stur auf Camus und Sartre bezogen und bin dann letzten Endes anerkannt worden. Und damals war der Ersatzdienst nur 18 Monate, der Wehrdienst war 12. Wir wurden also bestraft. Und wir wurden damals, das konnten wir uns auch nicht aussuchen, in die schlimmsten Arbeitsverhältnisse gezwungen für 69 Mark im Monat. Ich habe zum Beispiel im Rotkreuz-Krankenhaus von München im Verbrennungskeller den ganzen Operationsmüll verbrennen müssen bei 40 Grad. Ja. Also das war unsere Belohnung dafür, dass wir uns in der Weise engagiert haben. Man war jung damals. Man war auch stolz auf sich selbst und so, kennst das alles. Aber man wächst heraus. Ich bin irgendwann im Journalismus ja auch weiterhin kämpferisch geblieben und habe da auch keine Fehler gemacht. Ich habe mich also wirklich, egal in welcher Situation, anständig benommen und klar geäußert. Aber irgendwann habe ich dieses Spiel, diese Auseinandersetzung laut gehabt. Ich habe plötzlich gemerkt, Mensch, ich bin ja eigentlich an ganz anderen Dingen in diesem Leben interessiert. Ja, das ist eine Folie, in der ich auf der ich kleben geblieben bin. Ich bin ja gar nicht in die Tiefe gegangen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was Leben bedeutet. Und das habe ich jetzt, seitdem ich bei den Medien aufgehört habe, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, intensiv nachgeholt und bin in eine Gelassenheit geraten, die man fast meditativ nennen könnte und die mir auch die Kraft gibt, Leuten, die noch verstrickt sind in Schwierigkeiten, die ihr Empörungspotenzial immer noch anwenden wollen, aber nicht genau wissen, wie, weil sie nie siegreich werden sein werden. Ich bin heute in der Lage, diesen Leuten zu helfen, wenn sie denn meinen Rat oder meine Gegenwart brauchen.
Hm. Ja, also das, was ich mache, ist für mich A, in der Form, wie ich es jetzt mache, auch eine temporäre Geschichte, weil bei allem Engagement und bei aller Energie und auch Empörung, die ich mitbringe beziehungsweise in mir trage, ist mir dennoch klar, dass es auf Dauer, glaube ich, zerfrisst. Also zumindest in der Intensität, in der ich es jetzt beschreibe.
Ja, dann ist gut.
Genau. Auf der anderen Seite ist es eben zum jetzigen Zeitpunkt bei mir so, dass es halt immer noch einen selbsttherapeutischen Charakter hat irgendwie.
Ich verstehe das.
Und letztlich eben auch, ich habe so während dieser Corona-Zeit habe ich häufig drüber nachgedacht, weil es ja immer mal Leute gab, die in Texten oder Videos, Audios, Podcasts oder so gesagt haben, vielleicht werden die, die jetzt zum Beispiel die Kinder misshandeln mit ihren Maßnahmen und den Masken und den Zwangstests und so weiter, vielleicht werden die irgendwann zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube offen gestanden nicht, dass das so ist. Ich hoffe es zwar, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Doch, ich glaube schon an diese Gerechtigkeit. Sie wird sich nur.
Ja, das ist dann vielleicht so eine Karma-Geschichte oder so.
Die so stringent einstellen, wie wir es gerne hätten. Die werden jetzt nicht gleich vor Gericht zitiert, sondern es wird so laufen, und du hast es angesprochen, Karma. Ja, da muss man eben das Vertrauen in diese Gesetzmäßigkeit haben. Das ist ganz wichtig, dass jeder für alle Taten in seinem Leben irgendwann nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Das will ich nicht sagen. Aber wir werden konfrontiert auf irgendeine andere Art und Weise damit, die unangenehm ist, wenn die Tat unangenehm wird. Daran glaube ich ganz sicher, weil wir ja alle miteinander verflochten sind. Dieses materielle Leben auf diesem Planeten bildet insgesamt eigentlich einen Körper. Ja, die Laus in deinem Haar gehört genauso dazu wie der Walfisch in der Nordsee und alles, was Materie geworden ist. Das ist natürlich für viele Leute nicht annehmbar, dieser Gedanke. Aber wenn du nach etwas Tröstlichem suchst in deinem Leben für dich selbst, wenn du nicht der Verzweiflung an der Hand fallen willst, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, als es so zu sehen, als dich praktisch in dieses Urvertrauen zu begeben. Und wenn du diesen Schritt machst, gibst du dich in gewisser Weise auf und dann hast du auch nichts mehr zu befürchten. Aber das ist ganz schwierig zu vermitteln, das muss jeder selbst herausfinden. Und ich habe ja in meinem letzten Artikel den Roger Waters zitiert, den Mitbegründer von Pink Floyd.
Ja.
Und der hat auch gesagt, wenn es einem nicht gelingt, das Leben, in dem man steckt und das vor ihm liegt, vollständig zu spüren und zu begreifen, dann muss man immer wieder zurückgehen auf Los. Ja, und dann ist man tot, weil man sich auf Dauer erschöpft in diesem harten Rennen. Und so ist es ja tatsächlich. Wir haben jede Chance, jederzeit. Und das Einfachste für mich ist, das habe ich auch erst mühsam anerkennen müssen, all das wieder anzunehmen, was man in seinem Zorn und in seiner Wut jahrzehntelang beschimpft und abgestoßen hat. Geh auf irgendeinen Menschen, der dieser Dummbatschicht angehört und der im Chor Scheiße mitsingt, geh individuell auf ihn zu. Frag ihn freundlich nach der Uhrzeit. Du wirst sehen, dass er, je nachdem, wie sich deine Stimme formuliert, gut reagiert, also liebenswert reagiert. In jedem Menschen, das ist leider so, steckt dieser goldene Kern, dass die Gesellschaft insgesamt, weil sie ihre Wurzeln verloren hat, die Menschen, sagen wir mal, seelenlos macht und manipulierbar macht, beherrschbar macht. Das ist eigentlich die große Tragik, gegen die du und ich ja auch kämpfen. Ja, wir wollen ja, dass wir uns wieder als Mensch fühlen und dass wir als Mensch handeln. Dafür kämpfen wir doch. Deine ganzen Posts sind ja ein einziger Schrei dafür. Und das mag ich ja daran, weil du dich so klar und deutlich äußerst. Ja, du nimmst ja nun wirklich kein Blatt vor den Mund und scheinst auch vor nichts Angst zu haben. Und das mag ich. Es gibt übrigens auf Facebook, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so als Beobachter, und das ist man ja täglich unterwegs ist, fallen einem schon ein paar Figuren auf.
Ja, ja.
Der Markus Gelau zum Beispiel, ne? Kennst du den?
Ja, ja, den kenne ich, klar.
Der
ja, 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 ja.
Und so weiter. Und da habe ich dann das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, deshalb bin ich gerne auf Facebook. Man kann dagegen sagen, was man will, aber ich fühle mich da einfach wohl, weil man da in der Tat sich in einer Landschaft bewegt, wo man doch schon in gute
Gesellschaft... Ich mache weiter, sprich einfach direkt weiter.
Was mir an den sozialen Medien gefällt und für mich trifft das in erster Linie auf Facebook zu, ist, dass man dort in anonymer, guter Gesellschaft sein kann. Mhm. Allein durch die Beobachtung der Beiträge anderer Menschen, die man persönlich gar nicht kennt, mit denen man auch gar keinen Messenger-Austausch hat oder irgendwas, bilden sich Sympathien. Man weiß, dass man in zahlreicher guter Gesellschaft ist, dass es viele Leute gibt, die das befürchten, teilen und herbeiwünschen, wie man selbst. Und das tut gut. Also ja, das ist wirklich eine Bereicherung für mich.
Ja, das finde ich gut, dass du das sagst. Dazu sage ich gleich nochmal was. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, den ich vorhin angefangen habe. Ich wollte auf was anderes hinaus, gar nicht unbedingt so auf die Tatsache, dass jeder irgendwann in irgendeiner Form für seine Taten verantwortlich gemacht wird oder eine entsprechende Reaktion erfährt, sondern mir ging es viel profaner eigentlich um mein eigenes Gewissen. Und ich hatte ja angefangen, so diese ganze Corona-Geschichte und die Misshandlung der Kinder mit Masken und Tests und so weiter und so fort, dass ich ja gehofft hatte, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, sich irgendwann dafür auch erklären, rechtfertigen müssen, möglicherweise auch bestraft werden. Aber das Profane daran ist im Prinzip, dass es mir auch darum geht, wenn es soweit ist, nicht sagen zu müssen, ich habe da mitgemacht, sondern ja, sagen zu können, jetzt ist eine andere Zeit, es gibt ein Tribunal oder es gibt, was weiß ich nicht, schicksalsbedingte Gerechtigkeit oder was auch immer. Und die Verantwortlichen müssen dementsprechend zahlen, sage ich mal so, für ihre Taten. Aber ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ich habe mich an diesem Missbrauch nicht beteiligt. Mehr noch, ich habe lautstark und empört darauf hingewiesen, dass ich das abgrundtief falsch finde. Ja, und das ist für mich ein ganz wesentlicher, eine ganz wesentliche Antriebsfeder für das, was ich mache.
Ja, du verlierst das Gesicht nicht vor dir selbst. Und das ist die Basis dafür, dass du in dir selbst auch weiterhin eine Autorität aufbauen kannst, der du selbst auch vertrauen kannst.
Ja, du
weißt ziemlich gut über dich selbst Bescheid und du hast keine Angst, weil du einfach spürst, dass diese Art, Mut aufzubringen, die Wahrheit zu sagen, das einzig Beglückende ist, was dir in dieser ganzen Situation überhaupt passieren kann.
Ja,
es kommt treu, du hast dich gefunden und das ist ganz wichtig.
Ja, also dieser Ukraine-Krieg, der ist für mich so ein gutes Beispiel, weil als der losging, war ich genauso überrascht wie wahrscheinlich ein Großteil der Welt insgesamt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Putin so eine so große Aktion startet. Also da war ich überrascht. Aber insgesamt in der Bewertung dieses Konflikts und auch in der Rolle, die der Westen, die NATO, die USA dabei spielen, aber auch die Rolle, die die Ukraine selbst und die durchaus ja faschistischen Kräfte, die es unbestritten in der Ukraine gibt und die auch einen gewissen Einfluss haben, der nicht zu unterschätzen ist. Das alles jedenfalls aus einer anderen Perspektive zu betrachten, als aus der, ist Putins Krieg, der ist da reingegangen und ist alles ganz schlimm und Kriegsverbrecher und es hat nie was Schlimmeres gegeben. Und da dachte ich mir so, nee, irgendwie reicht mir das nicht. Und dann habe ich mich halt angefangen, mit der Geschichte so ein bisschen auseinanderzusetzen, auch mit der Krim und Maidan 2014 und was davor schon alles gelaufen ist und mit den Provokationen des Westens, die ja wirklich bis aufs Blut provoziert haben. Russland in den letzten Jahren immer wieder mit Skripal und Giftgas und weiß der Henker, was Putin nicht alles gemacht haben sollte. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eben nicht so einfach sagen konnte, ihr habt alle recht, das ist jetzt Putins Angriffskrieg und der ist zu verurteilen und alle, die jetzt dagegen sind und auch dagegen Maßnahmen ergreifen, ob jetzt militärisch oder durch wirtschaftliche Sanktionen, das sind die Guten, das sind die Retter. Das war mir einfach zu einfach. Und in dem Moment, wo ich mich da positioniert habe, hatte ich natürlich logischerweise kräftigen Gegenwind auf der Nase, ist ja klar. Und jetzt, nachdem dieser Krieg, der Konflikt oder wie es die Russen sagen, die militärische Sonderoperation jetzt 4-5 Wochen laufen, 6.4. übrigens heute, wir zeichnen auf am 6.4., sehe ich mich immer mehr bestätigt darin, dass die Ukraine eben nicht so demokratisch und friedfertig ist, wie es allgemein dargestellt wird. Und denkt dann eben auch, man kriegt zwar auf die Fresse dafür eine gewisse Zeit, mit der Corona-Geschichte war es ja genauso, aber irgendwann wird das dann weniger, weil meistens es ja so ist, dass die Leute, die dann noch irgendwie zu Anfang am ganz großen Rad drehen und irgendwie die großen Töne spucken und alles im Griff haben wollen, dann irgendwann schlicht und ergreifend sich zurückziehen. Das ist ja auch so das Prinzip unserer Medien. Ne? Wenn eine Lüge enttarnt wurde oder so, dann wird halt nichts mehr drüber geschrieben. Ne? Also es folgt dann keine Richtigstellung oder keine Entschuldigung oder beim Opfer eine Entschuldigung, wenn es denn eins gibt, sondern es wird sich so langsam wieder rausgeschlichen aus der Geschichte. Und wie ich darauf jetzt gekommen bin, weiß ich allerdings auch nicht mehr. Aber
das Problem in diesem Dialog ist, dass es auch zu diesem Thema keine Differenzen zwischen uns gibt. Ich will es jetzt auch gar nicht weiter vertiefen.
Aber es geht ja eher darum, dass wir versuchen, so ein bisschen zu verstehen, warum tickt der andere so, wie er tickt irgendwie. Also, dass es da jetzt keine großartigen Differenzen zwischen uns gibt, das war mir schon vorher klar. Aber ich auch das, was du über das Karma gesagt hast oder was du darüber gesagt hast, dass du halt ab einem gewissen Alter oder einer gewissen Entwicklungsstufe einfach gesagt hast, eigentlich gibt es andere Dinge im Leben, die viel wichtiger sind, die es eigentlich auszeichnen. Das kann ich alles total nachvollziehen. Und ich glaube, dass ich auch irgendwann an den Punkt komme, aber irgendwie bin ich an dem noch nicht.
Nee,
du bist ja auch noch relativ politisch.
Das ist aber ein ganz natürlicher Prozess, mach dir darüber keine Gedanken, das kommt von ganz alleine.
Ja.
Ich würde deshalb ungern weiter über den Ukraine-Krieg sprechen.
Nee, das will ich auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht.
Er schon noch deutlicher werden müsste als du. Ich war 10 Jahre lang mit einer Russin verheiratet. Ich war mehrmals in Russland. Ich kenne die russische Seele. Ich kenne die Leute. Ich liebe sie. Und ich weiß, dass sie trotz allen Leids, das gerade die Deutschen ihnen angetan hatten im Zweiten Weltkrieg, unglaubliche Größe beweisen im Umgang mit deutschen Menschen. Nur das nur am Rande. Ja? Mhm. Und dass die Nazis und der Westen 8 Jahre Krieg geführt haben in der Ostukraine, gezündelt und provoziert haben ohne Ende, hat mich irgendwann selbst zu der Frage gebracht, sag mal, vor 2 Jahren habe ich das noch zu Jens Lehrich bei den Hamburgern gesagt, wenn wir den Putin nicht hätten, wäre längst die Kacke am Dampfen. Das ist ja wahnsinnig, wie gelassen sich dieser Mann angesichts dieser nicht mehr nachvollziehbaren Provokation benimmt. Aber irgendwann geht es an die Hutschnur. Und das haben wir geschafft. Ob das jetzt politisches Kalkül war oder Dummheit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was mich am meisten schmerzt, Tom, bei der ganzen Geschichte ist, dass unsere Bundesregierung, die auf allen Gebieten nichts mehr mit den Interessen des Volkes zu tun hat, das sie eigentlich vertreten sollten, hier so eine jämmerliche Schlawenzelfigur macht im Arsch der Armees. Ja, und das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Ich hätte mir in den 50er Jahren, da gab es so weiß Gott oder 60er, auch ein paar schlimme Gestalten in der Politik. Aber da gab es so ein paar Köpfe in jeder Partei. Ein paar Köpfe, die wirklich rausragten und Geist hatten und geistvoll diskutierten. Gucken wir heute in den Bundestag. Da ist nichts mehr. Ja, das ist ein Niveau, das, ich finde keine Worte mehr dafür, aber wollen wir unser Gespräch nicht mal in eine angenehmere Bahn lenken?
Ja, angenehmer. Wollen wir schon über den Tod sprechen? oder vielleicht doch noch. Ich würde tatsächlich ganz, ganz gerne von dir noch mal wissen. Du hast ja mit dem Jens Lehrich zusammen hast du ja, ich glaube, Hamburger Salon oder so hieß das, ne? Da ist er, glaube ich, zu dir gekommen, hat die Kamera mitgebracht und dann habt ihr Gespräche geführt, ne?
Ja.
So ungefähr war das ja. Ich hätte jetzt eigentlich Lust gehabt, in der wenn es ein normales Gespräch gewesen wäre, hätte ich mich vorbereitet, indem ich ein paar Videos davon gucke. Habe ich jetzt ganz bewusst nicht gemacht, weil ich ja so nackig wie möglich hier reingehen wollte. Aber dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, dich zu fragen, wie ist dieses Format entstanden? Wie hast du den Jens kennengelernt? Und ich glaube, ihr habt das ja inzwischen auch wieder beendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Noch nicht? Also in irgendeiner Folge habt ihr mal sowas gesagt.
Ja, wir machen es nur nicht mehr alle 4 Wochen. Ich war zwischendurch ausgewandert ins Burgenland nach Südösterreich, weil ich mich in eine Liebesgeschichte verstrickt hatte, die wir zu dritt wagen wollten. Die ist schiefgegangen, also bin ich zurückgekommen. Und so haben wir auch die Hamburger wieder aufgenommen. Aber jetzt in lockerer Folge. Ja? Diese Idee ist entstanden. Ich habe Jens kennengelernt bei einem Gespräch mit dem Chefredakteur vom Rubicon. Ja. Und da waren wir zusammen essen und wir fanden uns sympathisch und haben uns noch zum Kaffee verabredet. Er hat mir sein Studio gezeigt. Und da meinte er, es wäre doch schön, wenn wir ein neues Format gründen können, wo wir unvorbereitet, zwanglos aufeinandertreffen und einfach dem Gesprächsfluss, der sich gerade ergibt, folgen über eine Stunde. Und da habe ich den Titel Hamburger gefunden und habe mich an die Salongespräche erinnert vom 19. Jahrhundert. Und das haben wir dann so verkauft. Und diese Sendereihe hat einen ungeheuren Charme, was überraschend ist. Am Anfang haben wir noch mit Kameramann gearbeitet und mit Schnitt und alles. Haben wir aber nach 6 Folgen aufgegeben und haben nur noch mit statischer Handykamera und ohne Schnitt 1:1 abgefilmt, was passiert ist. 1:1. Mit Fehlern, mit Versprechern, mit allem. Und das fanden die Leute deshalb sympathisch, weil sie sonst immer eine aufbereitete Sendung sehen, wo das eben rausgeschnitten ist oder korrigiert wird oder mit Weichzeichner oder was weiß ich. Und hier ist eine nackte, brutale Ehrlichkeit entstanden, die es uns auch ermöglicht hat, die Gespräche in die spirituelle Richtung zu lenken. Weil wir klar gemacht haben, dass das unser aller Existenz ist und uns alle zu interessieren hat und dass es auch spannend ist. Und so ist die Klickzahl systematisch gestiegen und die Leserbriefe sind von einer Herzenswärme, dass es mich wirklich rührt. Also das ist fantastisch. Ja. Und jetzt machen wir am 18. Mai zum ersten Mal eine Zoom-Konferenz. Da kann man sich anmelden. Und da werden Jens und ich hier auf der Couch sitzen und die Zuschauer, die sich da ein Ticket gekauft haben, können sich in das Gespräch einmischen. Die Idee kommt auch gut an und so bauen wir diesen Grundstock der Hamburger so sukzessive aus. Die nächste Idee ist Hamburger on Tour, dass wir uns einladen lassen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist alles entstanden aus der Lockdown-Misere. Hm. Ja? Und damals hatte ich auch bei den Hamburgern vorgeschlagen, weil man ja nicht mehr öffentlich lesen durfte und so weiter, habe ich gesagt, wenn ihr Lust habt, komme ich eben zu euch nach Hause und lese bei euch in den Wohnzimmern vor eurer Familie. Das ist irre gut angenommen worden. Und das waren sensationelle Erfahrungen, die dann aber auch wieder durch Corona unterbrochen wurden. Ich konnte nicht in die Schweiz, nicht nach Österreich, weil Hamburg Hotspot war oder so. Und ja. Jetzt nehme ich das aber wieder Anfang Mai auf und ich freue mich drauf.
Ja. Ich habe vor kurzem mit dem, wenn sich das ergibt, dann grüße ihn mal ganz lieb von mir. Also ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber ich habe vor kurzem, also ich habe schon viele Interviews mit ihm oder von ihm gesehen und vor kurzem habe ich gesehen, dass er Gunnar Kaiser interviewt hatte, der ja an Krebs erkrankt ist.
Ja, ich habe das.
Du hast das auch gesehen wahrscheinlich, ne? Ja. Oder vielleicht hast du mir das sogar geschickt, ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Nee, jedenfalls. Gunnar Kaiser war ja auch mit mir und Ken Jebsen bei Fairtalk in einer Sendung über Corona. Damals, ist gar nicht lange her, 1,5 Jahre, sah total gesund aus und wir kamen sehr gut ins Gespräch und so weiter. Und jetzt habe ich ihn gesehen, das hat mich wirklich erschreckt.
Ja, aber ja, ich hab, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so noch ein Interview mit ihm gehabt. Da ging es um Transhumanismus und vorher hatten wir über Technokratie gesprochen. Und ja, da war er auch, wie man ihn halt kennt, ne, Brille, Bart, so leicht struppige, lockige Haare und hat auf mich auch einen, ja, logischerweise topfitten Eindruck gemacht. Und als ich dann erst vor kurzem, letzte oder vorletzte Woche, habe ich das dann irgendwie zufällig mitbekommen und hatte dann auch so Vorschaubilder von YouTube-Videos gesehen, wo ich noch zuerst nur dachte, oh, er hat den Bart abgenommen und irgendwie mit den Haaren ist auch irgendwas. Ich habe das gar nicht zugeordnet im ersten Moment, bis ich das dann mitbekommen habe. Und was ich aber sagen wollte, also dieses Interview, das Jens Lehrich mit ihm geführt hat, das fand ich halt irre gut. Also Jens ist, also Gunnar spricht unglaublich offen über seine Krankheit und darüber, wie es ihm geht. Und er neigt nicht zum Jammern, sondern er heroisiert das jetzt aber auch nicht. Er spricht zwar von einer Chance und er spricht auch davon, dass er vieles jetzt anders sieht, was er vorher eben so noch nicht gesehen hat. Aber weder dramatisiert er noch heroisiert er. Das find ich an Gunnar ganz großartig. Und bei Jens fand ich einfach diese Empathie seines Interviews, seiner Art und Weise zu fragen, zu sprechen. Er hat natürlich auch von vornherein, das ist sozusagen Gott gegeben, so eine ruhige, angenehme ja auch schon fast beruhigende Stimme. Und das war eine Kombination, die fand ich unglaublich gelungen. Das war stark.
Also angesichts des Themas war das genial, die Verbindung der beiden.
Ja. Absolut, ja.
Zumal Jens ohnehin ein unglaublich guter Moderator ist, auch bei Fair Talk. Das macht er fantastisch, das sage ich ihm auch immer wieder. Und wir beide haben immer eine ganz spezielle Beziehung. Da ist, als wir die Hamburger angefangen haben, waren wir eigentlich noch gar keine Freunde. Das war nur ein Interesse. Und jetzt sind wir richtig gute Freunde geworden, die einander sehr wertschätzen. Ja. Und bei Jens sehe ich eine ähnliche Entwicklung wie bei dir. Das hat wirklich mit dem Alter zu tun. Das sind ja, ich sag mal, der Rechen der Zeit, der uns so allmählich aus dem Leben schiebt. Wenn wir keine Krankheit haben, keinen Unfall haben und nicht irgendwie durch Krieg oder Hungersnöte aus dem Leben gerissen werden, dann werden wir langsam ans Lebensende geschoben, vom Rechen der Zeit, so nenne ich das. Das hat eben zur Folge, dass ich bin ja der Meinung, dass wir alle, wenn wir wach sind, im Herzen und im Kopf, das gleiche Lernprogramm mitbekommen haben. Nur in anderen Biografien. Wir alle erleben unsere erste Liebesenttäuschung, unseren ersten finanziellen Verlust, unsere erste Verzweiflung über dies oder das, nur immer in anderen Biografien. Es ist aber ein Standardprogramm. Und deshalb glaube ich, sagen zu können, dass bei einer gewissen geistigen und herzlichen Wachheit, wie bei dir und bei Jens, für mich, der ich jetzt 80 werde, schon zu sehen ist, in welchen zeitlichen Strukturen ihr euch gerade bewegt. Verstehst du mich?
Ich weiß gar nicht, wie alt ist Jens denn? Obwohl,
Jens, weißt du das? In deinem Alter sein. Ich denke so um die 50.
Okay. Ja, also es ist interessant. Also da habe ich tatsächlich, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Also das mit den Erfahrungen ist natürlich tatsächlich interessant, wenn du das sagst. Klar, erste Liebe, erste enttäuschte Liebe und berufliche Erfolge oder Misserfolge. Ja. Eigentlich erleben wir sozusagen alle eigentlich irgendwie immer das Gleiche, nur verpackt in unterschiedliche Rahmenbedingungen.
Ja, weil wir zur selben Erkenntnis kommen müssen letzten Endes.
Ja.
Der Plan, so ist der Mensch gemeint, glaube ich. Und deshalb
ich meinte nur, dass Jens, also dass ich jetzt zwischen Jens und mir eigentlich eher keine Gemeinsamkeit gesehen habe. Also ich bin viel lauter, ich bin viel, viel polteriger als er. Er ist für mich eher so ein Feingeist, ich bin eher so ein Grobschlächtiger irgendwie.
Das ist eine Temperamentsgeschichte. Das ist angelegt in der Persönlichkeit. Aber von der Erfahrung her, die ihr beide auf unterschiedliche Art und Weise macht, dürftet ihr euch sehr gut verstehen miteinander.
Ja, vielleicht treffen wir uns ja mal.
Ja.
Also Hamburg ist nicht weit weg. Ladet mich gerne ein, wenn ihr euch mal wieder trefft bei dir.
Ja, gerne. Wo wohnst du denn?
Ich wohne in Geesthacht.
In Geesthacht?
Ja, ja.
Ja, das ist doch hier um die Ecke.
Ja, ja, klar. Sag ich ja.
Komm, hast du ein Auto?
Ja, ich habe ein Auto, ja, ja.
Ja, Mensch, dann komme ich das sowieso mal besuchen.
Ja, unbedingt, klar.
Ja, würde mich freuen.
Ja.
Weil dies war ja ein schöner erster digitaler Schritt.
Ja.
Hat Spaß gemacht, das ist, glaube ich, auch schon fast eine Stunde rum.
Ja.
Ich müsste mich einem anderen Termin widmen, das hatte ich dir schon gesagt.
Genau.
Hat wahnsinnig Spaß gebracht.
Ja.
Und
das Thema Tod haben wir natürlich jetzt gar nicht geschafft. Wer sagt, dass es das letzte Mal ist? Ne?
Dann bleibe ich noch ein bisschen. Was möchtest du denn wissen? Ach so.
Nee. Das machen wir dann einfach in einem neuen Gespräch. Wir warten. Du machst jetzt erstmal deinen Termin. Ich will auf jeden Fall, dass alles ganz entspannt ist.
Okay.
Und ich freue mich jetzt auch, das Video dann nachzubearbeiten und sag jetzt auch schon mal ans Publikum, da wird nichts geschnitten. Ich werde nichts rausschneiden.
Ah, gut.
Eine Stelle allerdings, Da werdet ihr einen Schnitt sehen wahrscheinlich, und zwar, weil ich, vielleicht lasse ich das sogar auch mit drin, weil ich mich zwischendurch kurz auf die Stopptaste gekommen bin und dann wieder auf Aufnahme gehen musste. Aber ich glaube, das lasse ich auch einfach mal drin, damit wir es wirklich komplett authentisch haben, ohne irgendwelche Schnitte. Und da es auch mir riesengroßen Spaß gemacht hat, würde ich vorschlagen, ist eigentlich schön, dass wir nicht alles geschafft haben. Das schafft nämlich einen Grund, dass wir uns auf diesem Format hier nochmal wieder treffen. Und darüber hinaus haben wir jetzt auch noch festgestellt, dass wir quasi Nachbarn sind. Das heißt, wir kommen sowieso nicht drum rum, uns auch mal live zu treffen und dann einfach mal einen schönen Tag, Nachmittag, Abend oder was auch immer zu verbringen.
Ich wusste, dass es ein angenehmes Gespräch wird, weil sonst hätten wir uns auf so unkomplizierte Art und Weise dafür auch nicht verabredet.
Ich habe auch nichts anderes erwartet.
Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Wir bleiben in Verbindung und du schickst mir den Link, wenn es fertig ist, ja?
Sowieso, auf jeden Fall. Dann dir noch einen schönen Abend, viel Spaß mit deinem nächsten Termin und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Dirk. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.